Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Ich mag das nicht, wenn die Leute mich anschauen. Ein Abend mit Sophie Passmann.
Sie mag es nicht und hat es trotzdem gemacht. Ein Theaterabend also mit Sophie Passmann am Abend im Berliner Ensemble. Gleich werden wir hören, was aus dem geworden ist, was jemand macht, von dem er nicht möchte, dass es gemacht wird. Außerdem sprechen wir über den Erfolg von New Adult Büchern. Bei der Frankfurter Buchmesse ist dieses Genre einer ganzen Halle gewidmet. Und wir besuchen eine Ausstellung in Berlin im Deutschen Historischen Museum, die glasklar und hochaktuell die alte Frage stellt: Was ist Aufklärung? Sophie Passmann, sie ist Bestsellerautorin, Moderatorin, Podcasterin. In ihrem Buch Alte weiße Männer hat sie mehr Verständnis für diese Männer eingefordert, worauf sie von jungen Feministinnen ziemlich heftig angefeindet wurde. Ihr Buch Pick Me Girls wurde von den Feuilletons ziemlich verrissen. Die Rezensentin der FAZ hat über Banalitäten und Klischees geschimpft. In der Welt klagte die Kritikerin über Nichtigkeiten, die viel Aufmerksamkeit bekämen. Ein Bestseller wurde das Buch trotzdem. Warum sage ich das? Weil Sophie Passmann genau mit Pick Me Girls heute Abend im Berliner Ensemble ihr Theaterdebüt gegeben hat. Angekündigt war so etwas wie eine One-Woman-Show. In der Hauptrolle die Autorin, inszeniert von Christina Czariski.
Kleine Warnung für heute Abend. Ich bin Champagner-Feministin. Das ist ein Wort, das ich letztens erst gelernt habe. Champagner-Feministin ist, wenn man zu gut in Feminismus ist. Das ist ein Wettbewerb offensichtlich. Früher war ich Feministin, dann habe ich zu viele Bücher verkauft und dann bin ich Champagner-Feministin geworden. Und ich liebe an dem Begriff, dass da die Unterstellung drin ist, dass man anfängt, Sachbücher über Feminismus zu schreiben, wegen des ganzen Geldes. Eigentlich wollte ich Medizin studieren, dann aber die Karriereberaterin in der Oberstufe gesagt, machen Sie das nicht, Frau Passmann. Das lohnt sich, wenn Sie schnell viel Geld verdienen wollen, streiten Sie mit Männern über Gendern. Da ist das Geld, machen Sie das einfach.
Sophie Passmann mit Tempo und Passmann Sound. André Mumot hat die Aufführung gesehen, ist zu mir ins Studio gekommen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Wir müssen zunächst, glaube ich, über die Grundidee des Buches und damit auch des Theaterabends sprechen. Wofür steht denn Pick Me Girls, der Titel des Buches und des Abends?
Mhm. Pick Me Girls ist ein Begriff, der in Fernsehserien, in Grey's Anatomy, der Fernsehserie, wohl mal aufgetaucht ist. Vor allen Dingen hat die Autorin ihn da gefunden und er ist dann sehr bekannt geworden im Internet. Es geht um Frauen, die gewählt werden wollen von Männern, Pick Me, und die ihre Persönlichkeitsentwicklung im Grunde genommen daraufhin ausrichten, Männern gefallen zu wollen. Und das bedeutet in der Regel, so will es die Definition auch von Sophie Passmann, eben zu zeigen, man ist keine typische Frau. Man entspricht nicht den Klischees, die Männer vor allen Dingen von Frauen haben. Man ist nicht anstrengend, man regt sich nicht so sehr auf.
Man hat keine Kampf-Emanze.
Ja, oder man hat auch nicht die typischen weiblichen Hobbys, sondern man geht mal mit dem Mann gerne ein Bier trinken, statt irgendwie ein Prosecco oder sowas. Und das ist das, womit sich Sophie Passmann in dem Buch, das übrigens relativ lang ist, sehr ausführlich und sehr intensiv beschäftigt und dabei eben auf ihre eigene Biografie zurückgreift. Also sich auch selbst damit einbezieht und sagt, ich habe sehr lange genau so gelebt und mich auch so definiert. Und das bringt sie heute Abend auch als Thema auf die Bühne.
Ein langes Buch, wie ist daraus ein Theaterstück geworden?
Sie hat sich auf die Kernelemente des Buches konzentriert und was ich sehr schön finde, sie hat wirklich im Grunde genommen fast vollständig einen neuen Text geschrieben. Einen Text, der eben darauf basiert, dass man ihn sprechen, dass man ihn spielen, dass man ihn lebendig auf die Bühne bringen kann. Das Buch ist tatsächlich auch sehr ausführlich und manchmal auch vielleicht ein bisschen redundant und hier hat sie so eine ganz schmale Fassung gefunden, die eben auch ihrer Art zu erzählen im wörtlichen Sinne entspricht. Und das ist dann, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, auch deutlich unterhaltsamer erstmal als das Buch. Und es kommt auch trotzdem gut auf den Punkt.
Also ein Text, den man spielen kann, sagen Sie, Herr Mumot, was haben Sie denn da jetzt erlebt? War das ein Theaterabend? War das eine Performance? War das eine szenische Lesung?
Naja, es war irgendwie von allem ein bisschen. Eine Lesung war es nicht. Der Text war auswendig gelernt. Es war wirklich eine Performance. Es begann aber tatsächlich auch ein bisschen wie ein Popkonzert mit Beats und großen Scheinwerfern. Die Autorin trat auf durch den Glitzervorhang und es gab einen wahnsinnigen Jubel, wie man ihm im Theater eben für gewöhnlich nicht erlebt. Und da merkte man sofort, dass das Berliner Ensemble hat da schon so einen kleinen Coup gelandet, weil man da eben eine Persönlichkeit gefunden hat für die Bühne jetzt in dem Fall auch, die eigentlich ein anderes Publikum anspricht. Das Publikum, was auf Social Media unterwegs ist oder was eben die entsprechenden Fernsehserien oder Fernsehshows auf ProSieben auch anschaut oder bei ZDF Neo. Und dann hat sie erstmal, wie wir es gerade eben gehört haben, im Grunde genommen so eine Art Stand-up-Show angefangen, auf eine sehr lockere, lustige und lässige Weise zu erzählen. Und das hatte mit Theater gar nicht so viel zu tun. Aber da ist ja auch eine Regisseurin beteiligt. Christina Czariski hat mit ihr ganz offensichtlich gearbeitet, weil da sind erstaunliche Zwischentöne auch, wo man merkt, das ist jetzt doch Theater.
Jetzt beschreiben Sie auch ein bisschen wie die Bühne, wie das Setting aussieht, Herr
Ganz Mott. Einfach. Es gibt einen Glitzervorhang und ein Mikrofon und dann gibt es noch so eine Art Spiegelkonstruktion, so eine Art Spiegelfächer und Sofa, auf dem sich Sophie Passmann dann auch zwischendurch mal so ein bisschen selbstironisch räkelt und darüber auch redet, dass sie sich in Szene setzen muss, auch in ihrem Beruf als Star, als Internetpersönlichkeit und Fernsehpersönlichkeit und Autorin, dass sie fotografiert wird, dass das oft sehr erniedrigende und auch unangenehme Erfahrungen sind, die sie da macht. Denn darum geht es eben auch, dass sie sich mit ihrem Körper befasst hat, im Grunde genommen schon als kleines Mädchen, daraus eine Essstörung auch entwickelt hat und das erstmal für sich verarbeiten musste. Und daran lässt sie uns teilhaben.
Also keine Banalitäten und Klischees, so wie man das von den Rezensenten gehört hat?
Naja, der Vorwurf war eigentlich immer, dass sie ihre persönliche Geschichte erzählt mit eigentlich nur biografischen Details und das aber doch irgendwie als Paradebeispiel für eine ganze Generation von jungen Frauen verstanden wissen will. Da sagt sie aber heute Abend auch, ich kann kein Vorbild sein. Ich erzähle hier meine Geschichte, aber wenn ich andere Frauen finde und treffe, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann tut ihr das gut und dann tut das ganz offensichtlich auch dem Publikum gut.
Sie haben von Zwischentönen gesprochen. Sind das inhaltliche Zwischentöne? Sind das Reflexionen oder ist das wirklich sprachlich, szenisch, theatral?
Naja, also sprachlich ist es locker und leicht, so wie wir es eben gehört haben. Und es hat eben auch so einen lustigen Stand-up-Ton, der erstmal nichts mit für mich mit einem tieferen bohrenden Theatertext zu tun hatte. Aber was gar nicht sonst passiert bei der Stand-up-Comedy und was die Regisseurin hier mit Sophie Passmann erarbeitet hat, ist, dass es Momente wirklich so der kleinen Verzweiflung gibt, wo sie raustritt aus alledem. Dann wird Musik gespielt, dann gibt es so Nachdenkpausen. Und auch gerade am Schluss gibt sie einen sehr ergreifenden, berührenden Monolog zum Besten. Das ist nicht Stand-up, das ist auch keine leichte, lockere Performance mehr. Das ist schon eine unter die Haut gehende Geschichte, die sie erzählt, weil sie immer wie so ein Refrain wiederholt, dass sie die Frau vermisst, die sie eigentlich hätte werden können, wenn sie nicht unter diesem männlichen Erwartungsdruck gestanden hätte. Und darauf bezieht sie sich am Ende nochmal. Das war sehr beeindruckend auch.
Also überraschend stark, dieser Auftritt.
Ja, also vor allen Dingen fand ich Sophie Passmann auf der Bühne stark, weil sie mitreißt, weil sie einen amüsiert, weil sie auch was zu sagen hat und das auf eine clevere Weise tut und hier eben auch nicht in dieser Ausführlichkeit, die sich im Buch immer wiederholt und dabei auch wirklich das Publikum berührt, eben auch mit ihrer, ja, ich möchte sagen, Schauspielerei und aber auch mit ihrer Ehrlichkeit auf der Bühne.
Bei diesem Abend muss ich natürlich auch das Publikum ansprechen. Wird denn da ein neues Publikum angesprochen vom Theater?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass es selten ein so junges Premierenpublikum beim Berliner Ensemble gegeben hat und vor allen Dingen auch selten eins, das so begeistert reagiert hat. Natürlich ist sie eine Art Popstar und natürlich standen am Ende alle und haben Standing Ovations gegeben. Und das hat vor allen Dingen Sophie Passmann sehr berührt, auch auf der Bühne. Das hat man gesehen bei ihrem Debüt da am Theater. Und das war auch fürs Publikum schön mit anzusehen.
Pick Me Girls, der Bestseller von Sophie Passmann, als Theaterstück uraufgeführt mit der Autorin am Abend im Berliner Ensemble. André Mumot, besten Dank.
Sehr gern.
Journalisten in Kriegsgebieten geraten oft zwischen die Fronten. Genau das ist jetzt im Gazastreifen und im Libanon zu beobachten. Der Krieg im Nahen Osten hat inzwischen mehr als 130 Medienschaffenden das Leben gekostet, berichtet Reporter ohne Grenzen. Jetzt werden wohl auch libanesische und internationale Reporter im Libanon von der Hisbollah verfolgt. Man wirft ihnen Spionage für Israel vor und bedroht sie und versucht sie einzuschüchtern. Wie stellt sich die aktuelle Situation für Journalistinnen und Journalisten im Nahen Osten dar? Das möchte ich nun mit Christopher Resch besprechen von Reporter ohne Grenzen. Er ist am Telefon. Herr Resch, guten Abend.
Hallo, guten Abend, Herr Rücke.
Der Krieg hat sich ja auf den Libanon ausgeweitet. Wie hat sich denn die Lage für Medienschaffende dort verändert?
Ja, also die hat sich dahingehend verändert, dass wir nun im Süden des Libanon, hat es das vorher schon gegeben, aber auch in vielen anderen Teilen des Landes einfach einen heißen Krieg jetzt haben, ne, mit Luftangriffen, mit Attacken, wie man sich das hierzulande glücklicherweise nicht so gut vorstellen kann, aber dort eben jetzt schon. Und dann ist es immer so, dass wir Frontlinien haben, von dort wird berichtet, von dort muss berichtet werden, um den Einfluss, den Impact von solchen Luftangriffen zum Beispiel einfach zu beschreiben. Das ist ein legitimes Berichterstattungsinteresse, das wollen wir natürlich auch wissen. Eigentlich in der ganzen Welt, wir schauen ja alle dorthin. Ja, und das wird dann gefährlich. Ne? Es liegt daran, an der Art der Kriegsführung, dass Luftangriffe, die können gezielt sein, die sind aber oft doch eben so, dass es zu, ich nenne mal dieses schreckliche Wort, Kollateralschaden kommt. Das ist das eine, wir reden über einen Krieg. Das andere ist das, was Sie angedeutet haben, es ist immer ein Kampf um die Deutungshoheit. Ne? Es geht immer darum, dass mit Informationen auf der einen Seite überprüfbaren oder mit Propaganda Kriege mitentschieden werden. Und das erklärt zum Beispiel auch diese Hetzjagden, so haben wir sie heute in einer Mitteilung genannt, die sehr wahrscheinlich Hisbollah-Leute auf unabhängige JournalistInnen getan haben, um eben ja die unabhängige Berichterstattung eben zu verhindern.
Ja, also mal abgesehen von der aktuellen Krise, das Land Libanon steht in der Rangliste der Pressefreiheit auf dem 140. von 180 Plätzen. Die Arbeit von JournalistInnen ist ja also ohnehin im Libanon schwierig.
Ja, der Libanon ist leider seit vielen Jahren ein wirklich, muss man sagen, dysfunktionaler Staat. Manche sagen ein Failed State. Ich will es manchmal noch nicht so weit sehen. Es ist aber auch so, dass Libanon, gerade Beirut, eine sehr mondäne, eine lebenswerte Stadt, darauf auf eine Art, ein bisschen ein Hub oder eine Art Zentrum eben auch für freie JournalistInnen aus dem Westen geworden ist. Man kann dort schon berichten, wenn man sich so ein bisschen auskennt, wenn man seine Wege kennt. Ne? Aber ich glaube, wenn es Beirut nicht gäbe, dann müssten wir den Libanon an sich noch weiter unten einstufen auf unserer Liste der Pressefreiheit.
Haben Sie denn, Herr Resch, haben denn Reporter ohne Grenzen noch direkte Kontakte auch in den Libanon?
Genau, wir haben direkte Kontakte in den Libanon. Im Gazastreifen ehrlicherweise wird es etwas schwieriger, weil dort einfach viele Leute getötet wurden. Unsere Korrespondentin, mit der wir sehr verlässlich, sehr vertrauensvoll auch, das ist uns immer sehr, sehr wichtig, seit vielen Jahren zusammenarbeiten, hat aus Sicherheitsgründen den Gazastreifen verlassen. Im Libanon sieht es noch ein bisschen besser aus, glücklicherweise. Wir haben dort ein Media Center gegründet in Beirut. Das dient ein bisschen dazu, eine Anlaufstelle zu schaffen, ne, für internationale Berichterstattende, die berichten wollen, auch über den Gazakrieg. Ne? Man kann dort schreiben, man kann dort auch psychologische Trainings empfangen und sowas. Also da mit Blick auf den Libanon sind wir gut aufgestellt.
Mal zum Gazastreifen, da kam ja heute die Meldung, dass der Hamas-Führer Sinwar getötet wurde. Das ist ja eine ganz wichtige Nachricht eigentlich, die ja auch journalistisch aufbereitet werden müsste, kommentiert werden müsste, Hintergründe dargestellt werden müssten. Sie sind aber angewiesen bei solchen Arbeiten, journalistischen Arbeiten, dann auf die Mitteilung von Militärs.
Ja, genau. Das ist das Schwierige, was wir wirklich in diesem Krieg haben und ganz besonders im Gazakrieg, weil eben internationale Berichterstattende, das wäre natürlich auch wahnsinnig gefährlich, aber sie würden das Risiko auf sich nehmen, weil diese Leute nicht reinkommen. Also tatsächlich lässt, das muss man so sagen, die israelische Seite keine Berichterstattenden ins Land. Ägypten hat auch noch ein bisschen was mitzusagen, aber es könnte auch über die israelischen Grenzübergänge geschehen. Das passiert aus verschiedenen Gründen nicht und dann liegt sozusagen die, ich sag mal, die Bürde der Berichterstattung, also sozusagen das Fenster, das wir internationale Leute nach Gaza haben, an den palästinensischen Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Und natürlich ist es so, dass man im Gazastreifen in irgendeiner Form mit der Hamas kooperieren muss. Das heißt nicht, dass die alle mit der Hamas unter einer Decke stecken. Ganz im Gegenteil. Diesem Eindruck möchte ich wirklich widersprechen. Das zeigt unsere Erfahrung nicht. Aber die Hamas ist eine absolutistisch regierende, sage ich mal in Anführungszeichen, Terrororganisation. Und man kreuzt die Pfade, sage ich mal. Und wenn jetzt jemand wie Al-Sinwar getötet wird, dann wird ab Sekunde eins damit natürlich zumindest versucht, Politik zu machen. Und wir müssten ganz vorsichtig sein, was jetzt an Informationen nach außen dringt, weil wir wirklich nicht wissen, ob da unabhängige Berichterstattende vor Ort sein können.
Also ganz wichtig ist es, Vertrauen aufzubauen zu den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern dort. Und dieses Stichwort hatten Sie ja schon genannt, Herr Resch.
Genau, ich denke, in so einer Situation, wie wir sie gerade haben, mit eben dem fehlenden Zugang, ist das ganz wichtig, dass man die Nachrichtenagenturen und natürlich auch die deutschen Medien über die Jahre, und ich glaube, das haben sie auch gemacht, etablierte Kontakte aufbauen. Allerdings haben viele den Gazastreifen eben verlassen müssen.
Sie können an die Konfliktparteien appellieren, die ungehinderte Arbeit der Medien zu gewährleisten. Solche Appelle haben es meist an sich, dass sie folgenlos verhallen. Gibt es denn weitere Möglichkeiten für Sie, für Reporter ohne Grenzen, die Lage für Journalisten irgendwie zu verbessern?
Also Sie haben natürlich zum einen recht, diese Appelle sind nicht besonders ein scharfes Schwert. Wir äußern die trotzdem, auch oft im Verbund mit anderen Pressefreiheitsorganisationen auf der Welt, weil das einfach am Ende ehrlicherweise auch ein Mittel der Öffentlichkeitsarbeit ist. Ne? So ehrlich muss man schon sein. Wir haben noch zwei etwas schärfere Schwerter. Das eine sind Klagen vor internationalen juristischen Organisationen oder vor internationalen Gerichten, zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof, wo es wirklich darum geht, diese Aufgabe liegt bei uns, genau vorzulegen, was ist denn passiert, gab es mögliche Kriegsverbrechen. Und der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt tatsächlich auch mit Blick auf Verletzungen der Pressefreiheit. Und die andere Sache ist, da sind wir jetzt ein bisschen im weicheren, aber auch persönlicheren Bereich. Ne? Also wir versuchen schon, die Leute vor Ort in irgendeiner Form zu unterstützen. Und ich sage in irgendeiner Form, weil wir wichtige Dinge, die notwendig wären, Schutzhelme, Schutzwesten und so weiter, nicht ins Land bekommen, weil sie als nicht in das Gebiet bekommen, nicht in Gazastreifen reinbekommen. Das liegt daran, weil sie als Kriegsgüter auch gelten. Ja. Wir versuchen ansonsten, die Leute zu unterstützen, vielleicht mit einem ersetzten Laptop, mit einer Akkubatterie fürs Handy oder wie auch immer mit Kameras. Aber das sind natürlich Dinge, die helfen im heißen Krieg unter dem Bombenhagel eher weniger.
Nochmal zurück zum Internationalen Gerichtshof, also diesen juristischen Klagen, die Sie erwähnt haben. Herr Resch, ich glaube, das sind gerade 4 Strafanzeigen sozusagen anhängig. Die setzen allerdings ja auch wieder voraus, dass Sie recherchieren, dass Sie begründen, warum Sie diesen Verdacht äußern.
Ganz genau. Das lief in den ersten Monaten noch leichter. Da hatten wir einfach noch mehr erprobte, verlässliche Kontakte vor Ort. Aber es geht auch jetzt darum, dass wir versuchen aufzuzeigen, dass, darum geht das meistens, dass ein Angriff auf einen Journalist oder eine Journalistin, bei der derjenige zu Tode kam oder verletzt wurde, entweder gezielt geschah, das ist ein harter Vorwurf, das ist ein Vorwurf eines Kriegsverbrechens, ne? Gezielte Angriffe auf Zivilisten sind Kriegsverbrechen, oder zumindest unterschiedslos, das ist ein weiterer Begriff, eine weitere Kategorie vor dem Strafgerichtshof, dass quasi in diesem Fall die israelische Seite, aber es galt natürlich auch für die Hamas am 7. Oktober, ganz klar, dass aber in diesem Fall die israelische Seite nicht genügend gewürdigt hat oder nicht genügend versucht hat, Zivilisten und Zivilistinnen, zu denen die Journalisten gehören, zu schützen. Aber es ist natürlich auch klar, und das haben Sie mit Ihrer Frage, glaube ich, auch angedeutet, jemand muss das untersuchen. Ja. Na, jemand muss vor Ort bei Beweise mögliche Belege zusammentragen. Das mag gehen, das mag in Zukunft gehen, aber wir sind uns vollkommen bewusst, dass das keine Sache ist, die jetzt oder auch in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monaten das Leid der Menschen vor Ort verbessert.
Zur Lage der Journalisten im Libanon und im Gazastreifen war das Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Herr Resch, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dieser Satz von Immanuel Kant klingt wie Donnerhall durch die Kulturgeschichte. Seine Forderung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist Ansporn für jeden, der selbstbewusst und eigenständig und frei und tolerant sich bewegen möchte. Doch was ist damit genau gemeint mit der Aufklärung, die auf Englisch so wunderbar Enlightenment heißt? Was bedeutet sie in der Philosophie, in der Religion, in der Wissenschaft? Was bedeutet sie in unserer Zeit, da antimoderne Bewegungen in der Gesellschaft zunehmend Einfluss gewinnen? Dieser Frage geht eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin nach. Simone Reber berichtet.
Die Wolken reißen auf, die Sonne dringt durch und beleuchtet den Weg für Kutsche und Reiter. In der Radierung von Daniel Rodowiecki ist die Aufklärung der Weg zum Licht. Die Kutsche, das ist der Verstand. Eine Vergrößerung des Bildes hängt am Eingang der Ausstellung. Dahinter eröffnet sich die funkelnde Welt des Geistes, die ganze Wissbegier des 18. Jahrhunderts. In farbigen Kupferstichen, die in ihrer Exaktheit an Fotografien heranreichen, dokumentiert der Naturforscher Markus Eliezer Bloch die unterschiedlichen Fischarten und begründet damit die Wissenschaft der Ichthyologie, der Fischkunde.
Das war ja ein Jude, der kein Aufenthaltsrecht auf Dauer hatte, der nicht Bürger ist und der dann Wissenschaft betrieb, weil Wissenschaft auf einmal für ihn offen war. In die Zünfte konnte er nicht eintreten. Das heißt, die Aufklärung hat ihm ein Versprechen gegeben, das er auf diese Weise erfüllen konnte,
sagt die Kuratorin Liane Weisberg. In Preußen erhalten Jüdinnen und Juden erst 1812 die vollständigen Bürgerrechte. Das 18. Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Ringens zwischen individueller Freiheit und politischer Unterdrückung. In spektakulären Exponaten werden Aufbruch und Beharren augenfällig. Das Auge ist das Leitmotiv der Schau, als Aufforderung genau hinzusehen. Neben dem hölzernen Modell eines Auges, um 1700 angefertigt von dem Nürnberger Drechsler Stefan Zink, steht das prunkvolle Mikroskop von König Georg III.
Wo wir sehen, Aufklärung ist nicht nur eine Geschichte des neuen Bürgertums, nicht nur etwas, was Volksaufklärung ist, es ist auch der König, der will auch mal durchs Mikroskop gucken.
Die Aufklärung wirkt bis ins Private hinein. Einerseits fordert der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, dass Kinder natürlich aufwachsen. Gleichzeitig aber werden kleine Kinder zu dieser Zeit am Gängelband ausgeführt. In einer Vitrine ist ein blaues Kleidchen mit zwei Leinen an den Schultern zu sehen, damit die Kleinen von Anfang an aufrecht laufen. Der Aufklärer Kant wettert gegen das geistige Gängelband.
Wenn Kant dann metaphorisch vom Gängelband schreibt, ist es das, was wir ablehnen müssen, um sich selbst zu emanzipieren. Und hier sehen Sie sozusagen das Objekt, das hinter der Kantschen Metaphorik steht.
Sinnlich begreifbar zeigt die Ausstellung die Energie, die der Emanzipationsgedanke von Kant freisetzt, aber auch die Verunsicherung. Die Wissenschaftler reagieren auf die neue Freiheit mit einem fast zwanghaften Drang zur Systematisierung. Alles wird in Tabellen und Kategorien sortiert.
Man hatte ja bislang nur geglaubt, die göttliche Ordnung bestimmt die Welt. Jetzt bekommt dieser Ordnungsgedanke aber Konkurrenz. Der Mensch ordnet auch.
Mit den Ordnungssystemen beginnt die Wertung. Die Schädelstudien des Naturforschers Johann Friedrich Blumenbach werden später als Grundlagen der sogenannten Rassenkunde missbraucht. Mitunter bündeln sich die Widersprüche des 18. Jahrhunderts in einer Person. Thomas Jefferson, der Mitverfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, besaß selbst 600 Sklaven. Für Raphael Groß, Direktor des DHM, ist das Ergründen wollen als roter Faden der Ausstellung seit dem 7. Oktober 2023 noch brisanter geworden.
Was die Ausstellung zeigt, ist ja sozusagen dieses Aufbrechen, dass man sich nicht vorsagen lässt, was man zu glauben hat, sondern immer selber den Mut haben soll, mit Kant seine eigene Vernunft zu benutzen und damit nach Gründen zu suchen für bestimmte Dinge.
Was ist Aufklärung? In der mitreißenden Schau ist es die vibrierende Neugier, die aus der Gleichzeitigkeit von Gegensätzen entstehen kann.
Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert. Diese Ausstellung im Deutschen Historischen Museum ist bis April zu sehen. Simone Reber berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Bettina Ritter.
Der britische Sänger Liam Payne von der Band One Direction ist tot. Das teilte die Polizei in Argentinien mit. Payne sei nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires an einem Polytrauma und Blutungen gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Es deute alles darauf hin, dass der Musiker allein in seinem Zimmer gewesen sei, als er vom Balkon stürzte. Payne wurde 31 Jahre alt. One Direction war 2010 als Boyband für eine britische Fernsehshow gecastet worden. Die Gruppe war international erfolgreich, bis sie 2016 in eine Auszeit ging. Seither war Payne, wie seine ehemaligen Bandkollegen, am bekanntesten wohl Harry Styles, als Solokünstler aktiv. Am 1. März veröffentlichte Payne mit Teardrops seine erste Single seit 3 Jahren. Unter dem Motto »Fantasie beseelt die Luft« präsentieren sich die Philippinen im kommenden Jahr als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Entnommen ist das Motto dem Roman »Noli me tangere« des philippinischen Nationalhelden José Rizal. Die Kuratorin des literarischen Programms Karina Bolasco sagte, der philippinische Pavillon werde ein Schaufenster der literarischen Entwicklung des Landes sein. Die vorgestellten Werke sollen wichtige Aspekte der philippinischen Kultur repräsentieren. Zum ersten Mal hatten die Philippinen 1998 an der Buchmesse teilgenommen. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte veröffentlicht ein Papst schon zu Lebzeiten seine Autobiografie. Das Buch von Papst Franziskus mit dem Titel Hoffe soll am 14. Januar zeitgleich in 80 Ländern erscheinen, teilte der Kösel Verlag mit, der die deutsche Ausgabe herausgibt. Franziskus habe mit dem Schreiben im März 2019 begonnen und werde in den kommenden Wochen fertig werden. Das Buch sei die Geschichte einer Reise der Hoffnung, wird Franziskus zitiert. Diese Reise sei nicht zu trennen von der Reise seiner Familie, dem argentinischen Volk und dem Volk Gottes. 2025 jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag des Walzerkönigs Johann Strauss. Deshalb besteht das Programm des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker zum großen Teil aus seinen Werken. Für eine Neuerung sorgte eine Frau. Das Orchester spielt zum ersten Mal an einem 1. Januar das Werk einer Komponistin, den Ferdinandus-Walzer von Constanze Geiger. Geiger war mit Johann Strauss befreundet und mit Prinz Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha verheiratet. Auf eine Frau am Dirigentenpult eines Wiener Neujahrskonzerts muss das Publikum dagegen weiter warten. Für das international ausgestrahlte Fernseh-Event engagierten die Philharmoniker Riccardo Muti.
Die Frankfurter Buchmesse, noch ist sie nur für das Fachpublikum geöffnet. VerlegerInnen, Autoren, Lektoren, Literaturagenten, ÜbersetzerInnen. Man trifft sich, man verhandelt, kauft und verkauft Rechte. Ganz klar, Geschäfte werden gemacht auf der Buchmesse. Und offensichtlich ist der Buchmarkt wirtschaftlich einigermaßen zufrieden mit vergleichsweise stabilen Umsätzen. Das liegt vor allem auch an den jungen Leserinnen und Lesern. Vor allem der Bereich New Adult boomt seit einiger Zeit schon. Darauf hat auch jetzt die Buchmesse mit einer eigenen Ausstellungshalle reagiert. Diese Halle wird ab morgen 14 Uhr zahlreiche Menschen auf die Frankfurter Buchmesse locken. Was einen dort erwartet, das möchte ich nun mit Kim Kindermann besprechen. Sie ist aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
New Adult, also das Stichwort. Damit sollen nicht nur die Umsätze, sondern auch die Besucherzahlen auf der Messe nach oben getrieben werden. Wie kann das funktionieren?
Ja, also die Messe hat ja immer noch nicht ihr Vor-Corona-Niveau erreicht. Im letzten Jahr waren es 215.000 Besucher und Besucherinnen und damit fast 90.000 weniger als noch 2019. Das soll jetzt eben aufgeholt werden und da setzen die Verlage eben ganz gezielt auf die jungen Leserinnen und Leser und vor allem, man muss es sagen, auf die jungen Frauen. Die waren schon im letzten Jahr ziemlich die Besuchstreiber, würde ich sagen. Das war unglaublich. Kilometerlange Schlangen, da wollten alle ihre Lieblingsautoren treffen, das neueste Buch kaufen, ein Merchandising-Produkt erhaschen. Und das hat die Halle, in der da auch die Kinder- und Jugendbuchverlage sitzen, wirklich gesprengt. Darauf hat man jetzt reagiert mit einer neuen, einzigen, riesigen Halle.
Eine riesige Halle, sagen Sie, für dieses neue Genre. Ist das auch von der Größe her superlativisch?
Ja, superlativisch, also unbedingt. Ich war gestern da, 8000 Quadratmeter ist die groß. Jetzt sind es ja noch wenige Besucher, noch ist das Fachpublikum da, aber man findet hier halt alle Verlage, die zu diesem Genre gehören und das ist ziemlich bunt, muss ich sagen. Denn diese Buchreihen, die haben ein eigenes Universum geschaffen. Die Bücher begleiten praktisch so ein ganzes Universum. Es gibt da das Wonderversum um die Autorin Jane D. Wonder. Und die Bücher, das muss man sich auch vorstellen, das sind dicke Bücher, die sind sehr, sehr aufwendig gestaltet mit Farbschnitt, mit tollen Covern. Und das sieht man hier alles. Meterweise Regale mit diesen Buchrücken, die wirklich hübsch sind. Viele Blumen, viel Rosa, Schmetterlinge, aber auch so dunkle Wälder. Dann gibt es eine ganze Wand voll mit Postkarten, auf denen dann romantische Liebespaare zu sehen sind. New Adult, und das hat wirklich ganz viel, das merkt man von einem Event-Charakter, das ist ganz typisch für dieses Genre. Es geht um eine enge Bindung zu den Autorinnen, sind tatsächlich meistens Autorinnen. Es geht viel um Meet and Greet hier auf der Messe, zusammensitzen, sich austauschen. Gestern, habe ich beobachtet, wurden auch schon Freundschaftsarmbändchen getauscht. Mhm. Und es kommen wirklich die ganz großen Stars, die Bridgerton-Autorin, Julia Quinn kommt, Laura Roberts, Stella Takt. Die machen hier Lesungen, geben Autogramme, signieren Büchern. Es gibt eine Fotobox und auch dann wird enthüllt das deutsche Cover von dem neuen Buch zu den Tributen von Panem. Also man setzt hier wirklich auf Action. Ich habe gezählt 159 Veranstaltungen insgesamt. Das absolute Highlight ist der Samstag. Und auch das alles fest in der Hand von Frauen. Ich habe zwei Männer ausgemacht.
Aha. Welche Themen werden denn jetzt in diesen New Adult Büchern behandelt? Ist das reine Unterhaltungsliteratur mit viel Herzschmerz und romantischen Liebespaaren?
Ja, es sind Liebesgeschichten, in denen junge Frauen junge Männer treffen und für sich gewinnen. Beide haben immer schon, das ist sehr typisch, eine eigene Geschichte. Dazu kommt dann wahlweise ein mysteriöses, ein idyllisches Setting. Oft sind die Geschichten auch ein bisschen vermischt mit so Subgenres wie Fantasy. Und es geht aber egal, wie es, wo es angesiedelt ist, es geht um Liebe und um das Erwachsenwerden. Es sind eigentlich Bücher, die quasi die Sehnsüchte der jungen Leserinnen erfüllen. Das sind so Leserinnen im Alter von 15 bis Anfang 30 Jahren. Zudem gibt es da ganz explizite Szenen in Sachen Sex. Also das ist schon Unterhaltungsliteratur. Allerdings, und auch das zeichnet diese Bücher aus in diesem Genre, es geht viel um Mental Health, um seelische Gesundheit, also um Depression, um Angststörung. Und das Genre, so erleben das die Schreibenden auch selbst, das bietet zu diesen Themen so eine Art Hilfestellung an. Es geht um Ermutigung, um Selbstermächtigung. Und da wirken die Bücher tatsächlich, denn das zeigen ja immer wieder die Studien, junge Erwachsene fühlen sich ja oft mit ihren Problemen alleine und hier setzen die Bücher an. Sie vermitteln eben das Gefühl, das genau bist du nicht. Wir kennen das auch, was du gerade durchmachst und insofern haben diese Bücher auch eine volle Daseinsberechtigung, selbst wenn es mitunter doch leider immer noch ein bisschen ärgerlich ist, dass das Bild der romantischen Liebe nach wie vor so elementar zementiert wird. Aber auch das muss man sagen, jedes gelesene Buch ist ein gelesenes Buch und es bringt weg vom Mobiltelefon und weg von Social Media.
Apropos Social Media, Frau Kindermann, das ist ja ganz wichtig für die New Adult Bücher. Das Stichwort dazu, BookTok.
Ja, richtig. Also die haben das Genre wirklich groß gemacht. Viele Autorinnen sind auch selbst erfolgreiche BookTokerinnen. Und das ist wirklich nicht mehr wegzudenken. Auch hier von der Messe am Buchmessen Samstag werden ja hier auch die TikTok Book Awards verliehen. Wer den mit 5.000 € dotierten Preis erhält, das konnte die Community auch auf TikTok dann selbst bestimmen. Also das ist hier ganz aktuell. Und ganz wichtig auch für dieses Genre ist die Rolle von so Streamingdiensten wie Amazon und Netflix. Die haben ja viele dieser Bücher verfilmt. Mona Carstens Save Me Buchreihe etwa, die war der erste Band 2018 ein Verkaufsschlager. Der lief gerade unter dem Titel Maxton Hall und war die erfolgreichste Serie dieses Frühjahrs.
Wenn diese Bücher jetzt so viel Umsatz bringen, springen denn jetzt alle Verlage auf diesen Trend auf, um einen Teil vom Kuchen abzusahnen?
Ja, schon. Also mittlerweile sieht man das auch bei den großen Verlagen, auch in den Hallen eben, die nichts mehr mit Jugend- oder Kinderliteratur zu tun haben, sondern belletristisch orientiert sind. Ohne New Adult geht nichts mehr. Das merken auch Verlage wie Fischer. Seit 2022 sind die auch in dem Bereich unterwegs. Bastei Lübbe hat mit seinem Subverlag Lux einen Mega-Erfolg gelandet und dieses Genre finanziert damit dann auch weniger erfolgreiche Bücher und es finanziert auch ein bisschen die literarisch qualifizierter bewerteten Bücher. Also das ist sehr, sehr interessant.
Geht denn jetzt der Hype um diese Bücher auf Kosten der klassischen Kinder- und Jugendbücher? Sind die Stände dort eher ja mau besucht?
Also ein bisschen ist die Halle tatsächlich jetzt weitläufiger geworden. Die Halle, das ist hier immer die Halle 3.0. Da hat man schon so ein bisschen Gefühl, oh, ein bisschen verwaist sieht's hier schon aus. Aber man muss sagen, hier werden jetzt auch die großen Klassiker gefeiert. Der Gryffalo wird 25, das ist wirklich toll. Und das wird mit einem bunten Programm begleitet. Und auch der eben schon von mir erwähnte Lux Verlag, der ist in der Halle geblieben. Zu Recht, denn nach den Angaben des Börsenvereins, das fand ich doch auch nochmal interessant, erzählt nämlich dieses Genre New Adult doch auch noch zu der Kinder- und Jugendliteratur und zur Belletristik. Also das ist so ein Mischwesen und hat eben Wahnsinnsumsätze gebracht. Und morgen wird ja auch der Jugendliteraturpreis verliehen. Und auch da ganz tolle Bücher mit starken Titeln. Vogel ist tot, ein ganz tolles Kinderbuch, ein Mega-Bilderbuch, würde ich fast sagen. Und dann von Sarah Crossman, der bewegende Jugendroman Toffee vom Glücklichsein, wie Glücklichsein von außen aussieht. Das sind schon diese Bücher, die noch immer ihren Markt haben, aber auch morgen erstmals beim Jugendliteraturpreis dabei, nominiert ein New Adult Roman, Rebecca Yarros, Force Wings, Flammen geküsst heißt das auf Deutsch, und was wirklich zeigt, das Genre ist einfach angekommen im Mainstream.
Das Genre New Adult. Auf der Frankfurter Buchmesse ab morgen werden viele, viele junge Menschen in die Halle strömen. Kim Kindermann in Frankfurt hat uns die verlegerischen, wirtschaftlichen, auch inhaltlichen Hintergründe dieses Genres erläutert. Dankeschön, guten Abend. Wuppertal sei das neue Berlin. Das hat die Wochenzeitung Zeit im vergangenen Jahr mal behauptet und damit auf das Potenzial der Stadt mit der berühmten Schwebebahn angespielt. Gewissermaßen eine Variation auf arm, aber sexy. Die Mieten sind günstig, brachliegende Industrieflächen warten darauf, wachgeküsst zu werden. Viel Platz und viele Möglichkeiten für Kreative. Jetzt eröffnet Wuppertal im Stadtteil Barmen seine alte Kunsthalle wieder. Früher hatte das Wuppertaler von der Heidt Museum dort mal ziemlich erfolglos eine Außenstelle betrieben. Nun ist die Bergische Universität Wuppertal mit dem Fachbereich für Kunst und Design der neue Betreiber und hat dafür Fördergelder von privaten und öffentlichen Geldgebern zusammengetragen. Ziel ist es, Kunstpublikum, Nachbarschaft und Studierende zusammenzubringen. Sabine Oelze hat sich die erste Ausstellung Shared Spaces angesehen.
Kunst und Wellness. Für die neue Kunsthalle Barmen scheint das kein Widerspruch zu sein. Draußen vor der Ruhmeshalle aus der Kaiserzeit mit ihrem imposanten Säulenportikus baut das Hamburger Kollektiv Baltic Raw Org gerade eine temporäre Sauna aus Sperrholz auf. Am Wochenende dürfen die ersten Gäste in diesem außergewöhnlichen Kunstwerk zum Schwitzen kommen. Das Angebot koste nichts und stehe jedem offen, erklärt der Künstler Bernd Jasper.
Wir haben auch Umkleidekabinen. Das heißt, man muss auch nichts mitnehmen. Es gibt Handtücher, es gibt so ein paar Latschen, die werden dann auch mal durchgewaschen. Also du kannst hier vom Einkauf, kannst du direkt dein vegetatives Nervensystem stärken.
Barmen ist ein Stadtteil, der schon bessere Zeiten gesehen hat. Viele Ladenlokale in der nahegelegenen Fußgängerzone stehen leer oder werden von den typischen Euroshops bevölkert. Für Katja Pfeiffer, die Initiatorin des Projekts, ist der Stadtteil ein idealer Lernort. Die Professorin für Kunst und Praxis an der Bergischen Universität will in den kommenden 3 Jahren das Kuratieren und Vermitteln in der Kunsthalle von ihren Studierenden praktisch erproben lassen.
Also eine Universität betreibt normalerweise ja keine Kunsthallen so. Und diese Anbindung an die Stadtbevölkerung, die ist für uns auch immer ein Ziel. Und das Haus hier mitten in der Fußgängerzone eignet sich dafür natürlich total hervorragend.
Die meisten der 15 Kunstwerke nehmen Bezug auf Architektur und Umgebung. Der Berliner Künstler Raul Walch baut auf dem Vorplatz einen Wissensbrunnen. Ausgediente Reifen von SUVs bilden einen Kreis. Darauf liegen einfache Holzbretter. Am Grund des Brunnens erscheinen Sätze über das Wasser wie »Ich bin 4 Milliarden Jahre alt«.
Man kann dann durch die Wasseroberfläche, durch die Reflexion von sich selbst und der Umgebung durch auf den Boden der Fontäne blicken und da einige Ideen und Wortfetzen und Sätze über Wasser erfahren. Und deswegen ist der Titel auch »Fountain of Knowledge«.
Von der Fountain of Knowledge weisen blaue, rote und gelbe Klebestreifen auf dem Boden den Weg zur Kunsthalle. Ein Leitsystem von Studierenden entwickelt. Es soll die Passanten von der Fußgängerzone über die breite Treppe hinauf ins neoklassizistische Gebäude locken. Vorbei an einer Stadtbibliothek im Erdgeschoss und einem Jugendzentrum darüber. Noch einmal Katja Pfeiffer.
Hier laufen automatisch Leute rein. Und wenn es uns gelingt, dass die Leute denken so, hey, wo gehen denn diese Zickzacklinien hin, wo kommt man denn da an? Dass man dann Leute im Grunde genommen erstmal da hochlockt und die dann auch selbstständig Fragen entwickeln lässt.
Im 3. Stock breitet sich die Kunsthalle auf 5 großen Räumen aus. Überall stehen Do-it-yourself-Sitzmöbel herum, zusammengebaut vom Fachbereich Industriedesign aus Sperrmüll und einfachen Brettern, inklusive einer Anleitung zum Nachbau. Etwas wackelig ist der Hocker, der vor der großartigen Videoarbeit von Francis Alüs aus dem Jahr 2002 steht. Darin sind 500 Menschen zu sehen, die in Peru einen Berg um ein paar Zentimeter verschieben. Die Botschaft: Alles ist möglich, wenn man will und zusammenhält. Das klingt wie ein Motto für die Kunsthalle Barmen. Kuratorin Isabel Moffat hat die Werke ausgewählt.
Die erste Ausstellung heißt eben Shared Spaces und soll so eine Art Willkommensausstellung sein. Also wir wollen uns hier einfach mal vorstellen in der Nachbarinnenschaft. Und es sind mehrheitlich große, körperlich erfahrbare Arbeiten, für die es kein Kunstwissen braucht. Der Duft von Rosen, eine Arbeit von Michael Salzdorfer, breitet sich im nächsten Raum aus. Man riecht ihn auch noch, wenn man sich mit geschlossenen Augen in die atemberaubende Lichtinstallation von Ivana Franka setzt. Grelle Lichtimpulse reizen das Gehirn bis zur Überforderung, sodass vor dem inneren Auge Farbverläufe und bunte Punkte entstehen.
Da flackern LED-Lichter auf einer bestimmten Frequenz und jedes Gehirn verarbeitet es anders und es ist ein ganz intensives Wahrnehmungserlebnis.
Die Eröffnung startet wie jedes Kunstevent mit einem Essen. Nur in Barmen gibt es dafür keine VIP-Liste, sondern eine Einladung an alle. Die Künstlerin Sonja Allhäuser hat in Barmen mit Anwohnern über ihre Lieblingsspeisen gesprochen und daraus ein dreidimensionales Eat-Art-Werk gestaltet. Ein Auftakt, der unterstreicht, dass hier die Latte hoch liegt. Ob die ambitionierte Kunsthalle in Barmen allerdings im Viertel ankommt, wird sich noch zeigen. Zu wünschen wäre es.
Die Kunsthalle Barmen in Wuppertal. Bis Mitte Januar ist diese Ausstellung Shared Spaces zu sehen. Sabine Oelze berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Florian Werner.
Jemand musste Marianne N. verleumdet haben, denn ohne dass sie etwas Böses getan hätte, wurde sie eines Morgens ausgeladen. Mit diesem Satz beginnt, nein, nicht die Verwandlung von Franz Kafka, sondern ein Artikel des Kulturwissenschaftlers Thomas Thiemeier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Marianne N., muss man wissen, gehörte zu einer Seniorentanzgruppe, die vergangenes Jahr auf der Bundesgartenschau auftreten sollte, aber vorübergehend ausgeladen wurde, weil die Seniorinnen dabei mexikanisierende Sombreros tragen wollten, was als Fall von Cultural Appropriation kritisiert wurde. Alles Unsinn, fragt Thiemeier und verneint. Die Idee der kulturellen Aneignung basiert auf einem Grundgedanken, der jede Solidarität verdient, schreibt er. Sie will schwache oder marginalisierte Gruppen, die schutzlos sind, vor Vereinnahmung und Ausbeutung durch jene schützen, die den Ton angeben und die Regeln festlegen. Das verärgert und verunsichert, weil ganz alltägliche Umgangsformen plötzlich in Frage stehen und stigmatisiert werden. Ein Ort, der für das Tragen von Sombreros eher ungeeignet sein dürfte, ist der Mond. Aber auch dort stellt sich natürlich die Frage nach der korrekten Bekleidung. Spätestens seit der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne mit futuristischen Kleidern aus Metallteilen, Plastik und sogar Glasfaser das Space Age ausgerufen hat, sind Mode, Moderne und Mond auf einen Nenner zu bringen, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Anlass für seine Betrachtung ist der Internationale Astronautenkongress in Mailand, auf dem gerade ein neuer Raumanzug vorgestellt wurde. Sollten Astronauten und Astronautinnen demnächst wieder Fuß auf den Mond setzen, sollen sie das nämlich in einem Anzug von Prada tun. Dieser muss Sauerstoff für bis zu 8 Stunden speichern können, außerdem gegen Temperaturen von minus 200 Grad schützen. Ach, seufzt Matzig, das war's dann mit der schmalen Prada-Silhouette. Von Natur aus eher schmal-silhouettig ist der Hip-Hop-Produzent Basazian, der nun sein erstes Solo-Album herausbringt. Zumindest beschreibt ihn so Jakob Jatza, ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung. Weites, weißes T-Shirt aus schwerer Baumwolle, schwarze Beanie über den kurzen Haaren, dazu gestutzter Vollbart und ein Gesicht so schmal, fast ausgemergelt, dass besorgte Tanten bestimmt oft fragen, ob er genug isst. Ob Basazian das tut, sei dahingestellt. Entscheidend ist, dass er Musik macht, die so klingt wie die keines anderen Produzenten und deren Entstehungsweise nur schwer zu beschreiben ist. Biazza versucht es trotzdem und bemüht dazu eine Analogie aus dem eigenen, holzverarbeitenden Gewerbe. Man stelle sich zur Annäherung dies vor. Jemand nimmt die gedruckte Version dieses Textes, presst die durch den Reißwolf, formt die Schnipsel mit leicht radioaktiv strahlendem Kleister zu einer Kugel, walzt die mit einem dieser Planiermonster aus dem Straßenbau wieder zu einer Papierseite und stellt dabei fest, dass aus dem Geplapper plötzlich exakte, lichtverscheuchend düstere Lyrik geworden ist. Womit wir zum Abschluss bei der Literatur gelandet wären. Oder besser beim Genre der sogenannten New Adult Romane, die auf der aktuellen Frankfurter Buchmesse erstmals eine eigene Halle bekommen haben und als Retter der Branche gelten. Im Tagesspiegel zitiert Gerrit Bartels einige der schönsten Sätze, die diese Romane eröffnen. In dieser Nacht sterbe ich. Oder es ist noch nie etwas Gutes dabei herausgekommen, bei einem Typen nach rechts zu wischen, der auf einer Dating-App einen Fisch hochhält. Oder auch, es gab Momente im Leben, in denen man den Boden unter den Füßen verlor und in die Dunkelheit stürzte. Naja, da halten wir es dann doch lieber an den ersten Satz aus Franz Kafkas »Die Verwandlung«.
Der Blick in die Feuilletons war das von Florian Werner. Und das war es, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.